Es sei denn, dass die Stimme Gottes, die Stimme seines geoffenbarten Wortes, laut und deutlich in dein und mein Herz dringt. Sonst werden wir an dem, was Gott tut, getan hat und noch tun wird, vorbeigehen. Der Herr schenke Gnade, dass seine Stimme, die Stimme seines Wortes, alle Zeit laut, klar und deutlich zu hören sein möchte. Paulus sagt, wenn die Posaune einen undeutlichen Klang gibt, wer wird sich dann bereiten und zum Kampf rüsten? Möge die Stimme der Posaune Gottes einen wirklich deutlichen, einen genau erkennbaren Ton und Klang ergeben für alle, die geistlich eingestimmt worden sind. Und ich sage euch, ein Instrument kann noch so genau gespielt werden. Und es gibt Leute, die singen immer noch daneben. So ist es auch mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Sie kann noch so klar und deutlich mit den Noten des Wortes Gottes übereinstimmen und manche sind dennoch daneben. Gott schenke mir und uns allen wirklich Gnade im Einklang, wie Bruder Brenhem es so schön sagt, im Einklang mit dem Komponisten zu sein, wenn wir vortragen und hören, was geschrieben steht. Also, wir als Kinder Gottes müssen im Einklang mit Gott sein, völlig eingestimmt. Ihr merkt, die Instrumente werden eingestimmt. Und wenn sie richtig eingestimmt worden sind, dann haben wir alle die Lieblichkeit der Musik. Gottes Volk muss eingestimmt werden, aber nur entsprechend den Noten des Wortes Gottes. Nicht nach dem, was eine Gemeinde oder ein Mensch sagt, sondern so wie Gott es aus Gnaden geoffenbart hat. Man kann einen Gottesdienst noch so schön gestalten, ihn mit allerlei Dingen dekorieren und an der Sache selber vorbeigehen, es sei denn, man ist mit Gott eingestimmt worden, entsprechend dem, was er aus seinem Worte geoffenbart hat. Heute möchte ich über die Wahrhaftigkeit Gottes sprechen und dazu einige Bibelstellen mit Hilfe des Herrn lesen und mich kurz jeweils darauf beziehen. Wir beginnen mit Römer Kapitel 3 und lesen hier von Vers 1. Römer Kapitel 3 von Vers 1. Was bleibt hiernach überhaupt noch als Vorzug der Juden oder als Nutzen der Beschneidung bestehen? Immerhin viel in jeder Hinsicht. Zuerst, dass ihnen die Verheißungen Gottes anvertraut worden sind. Denn nicht wahr, wenn manche sich untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Nimmermehr. Es bleibt vielmehr wahrhaftig. Es bleibt vielmehr dabei. Gott ist wahrhaftig, ob auch jeder Mensch ein Lügner ist. Wie die Schrift es sagt, oder wie es heißt, du sollst in deinen Worten als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Hauptsächlich dieser Gedanke, Gott bleibt wahrhaftig. Diese drei Worte sagen mehr aus, als wir im Moment begreifen können. Der Mensch sagt etwas mit aufrichtigem Herzen, er kann's anschließend nicht halten, er hat es gut gemeint, kann es nicht ausführen, doch Gott ist ganz anders. Vor Grundlegung der Welt hat er seinen Heilsplan gefasst und den führt er aus. Er bleibt treu und wahrhaftig in all seinem Tun, gerecht, auch wenn jeder Mensch untreu oder jeder Mensch ein Lügner wäre oder ist. Wir können auf das, was Gott gesagt hat, felsenfest bauen und uns darauf gründen. Hier ging es darum, ob die Juden einen Vorzug vor den Heiden haben. Und als erstes stellt der Apostel fest, dass sie wohl die Beschneidung bekamen und auch die Verheißungen. Aber ihr werdet sehen, dass der gleiche Apostel die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit der Sache ganz ans Licht bringt. Und er sagt schon hier in Römer Kapitel 2, Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist oder äußerlich, und die Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein, im Geist, nicht nach dem Buchstaben. Hier spricht der Apostel von einer Beschneidung des Herzens durch den Geist. Nicht eine Beschneidung am Fleische, die äußerlich dem Buchstaben nach vorgenommen wurde, sondern eine Beschneidung des Herzens, die kein Mensch, die nur Gott allein in dir und mir vornehmen kann. Heute würde man ja nicht fragen, wer ist ein wirklicher Jude? Heute würde man fragen, wer ist nun tatsächlich ein Christ in den Augen Gottes? Und dann würden die Menschen sagen, wir sind es, denn wir haben ja eine Taufe erlebt und so weiter, auch wenn es nur eine äußerliche Besprengung mit Wasser gewesen ist. Aber die Menschen berufen sich darauf und meinen, sie sind Christen, weil eine sogenannte christliche Handlung an ihnen vollzogen wurde, die noch nicht einmal biblisch ist. Aber äußerlich sagen sie, dass sie Christen sind. Hier ist die Frage, wer ist ein echter Jude? Wir können heute fragen, wer ist ein echter, wahrhaftiger Christ? Nicht der, an dem äußerlich eine Handlung vorgenommen und ausgeführt wurde, sondern der, der es innerlich ist, der die Beschneidung durch den Geist mit dem Schwert des Wortes in seinem Herzen erlebt hat und über sich ergehen ließ. Ihr wisst, die Beschneidung war schon eine schmerzliche Sache. Und dadurch sind ja die Menschen an die ursprüngliche Sünde immer wieder erinnert worden und sie haben es mit sich getragen. Hier aber im Neuen Testament geht es darum zu erkennen, dass der Fall für uns zum Auferstehen gemacht wurde durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir können nicht nur bis Adam zurückschauen und sagen, dass wir mit ihm gefallen sind. Wir müssen auf Christus Jesus, unseren Herrn, blicken und im Glauben sagen, durch ihn, den zweiten Adam, sind wir zu einem neuen Leben gebracht worden durch die Gnade unseres Gottes. Hier sagt der Apostel sehr deutlich, der es innerlich ist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein, nicht dem Buchstaben nach. Wir haben es eben schon gesagt, eine Beschneidung durch den Geist Gottes mit dem scharfen Schwert des Geistes. Und das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Und je schärfer das Schwert ist, umso weniger spürt man den Schmerz. Ein stumpfes Messer ist zu nichts Nütze. Aber wenn es haarscharf, rasierklar scharf ist, dann schneidet es sich leicht. Und der Schnitt ist fast nicht zu sehen. Gott hat sein Wort in einer wunderbaren Weise geoffenbart. Und wie oft haben wir es aus dem Munde Bruder Brennhams gehört, nämlich das Zitat aus Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn schärfer und wirkungskräftiger ist das Wort Gottes als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Mark und Bein voneinander geschieden hat. Wann dringt es durch? Wenn es scharf ist und der Heilige Geist die Durchschlagskraft gibt. Am Pfingsttage war es der Heilige Geist, der die Verkündigung dazu verwendete, dass es den Menschen wie ein Stich durchs Herz ging. Und da, wo unter der Verkündigung des Wortes Gottes der Heilige Geist aus dem Worte ein Schwert des Geistes macht und es in dein und mein Herz, in deine und meine Seele hineindringen lässt. Nur da kann etwas Bleibendes geschehen, das für die Ewigkeit Gültigkeit haben wird. Sonst sind wir vergessliche Hörer und werden nie zu Tätern des Wortes werden. Dann hat der Apostel zum Abschluss gesagt, das Lob eines solchen Menschen kommt nicht von Menschen her, sondern von Gott. Ein Mensch, an dem Gott etwas getan hat, der rühme sich nicht, als habe er die Sache selber zustande gebracht, sondern, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Eines solchen Menschenlob kommt nicht von Menschen, lesen wir hier im letzten Vers in Römer Kapitel 2, sondern das Lob kommt von Gott. In Klammern steht in dieser Übersetzung die Anerkennung eines solchen Menschen. Gott hat uns in Christus erkannt. Er hat uns angenommen als sein Eigentum. Wir sind sein durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt noch einmal die Betonung auf diesen Vers in Römer 3. Denn nicht wahr, wenn manche sich als untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Nimmermehr. Geliebte Brüder und Schwestern im Herrn, Gott bleibt wahrhaftig. Und was er zugesagt hat, das hält er gewiss. Denn ehe er die Verheißung gab, hat er gewusst, dass er es auszuführen vermag. Wenn nun manche untreu geworden sind, dann müssen wir sagen, haben sie die Treue Gottes im tiefsten Inneren ihres Herzens noch nicht erfahren. Sie mögen unter dem Schall des Wortes Gottes gesessen haben, aber die Frage ist, ob Gottes Wort das ausrichten konnte, wozu es gesandt wurde. Es ist nicht nur die Verkündigung, auf die es ankommt, sondern auf die Wirkung der göttlichen Offenbarung in deinem und in meinem Herzen unter der geistgewirkten Verkündigung seines teuren und heiligen Wortes. Nur da wird der Herr sich verherrlichen können. Dann auf die Frage, ob die Untreue der Menschen die Treue Gottes etwa aufheben könnte, kommt die Antwort: nimmermehr. Es bleibt vielmehr dabei. Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. Gott ist wahrhaftig. Etwas anderes kann er gar nicht sein. Und wir als Menschen, du magst bei dir selber denken, ja, ich bin ja nun wohl nicht ein Lügner. Hör mal, schon dieser Gedanke ist eine Lüge. Wenn die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Lügner ist, dann ist das wahr. Und wenn wir es zugeben, wird uns geholfen. Und wir geben zu, dass wir alle zu kurz gekommen sind. Aber genauso gut bezeugen wir, dass Gott wahrhaftig bleibt und dass die Untreue der Menschen seine Treue nicht aufhebt. Wir können damit rechnen, dass er Treue üben wird bis ans Ende. Und auch wir werden aufgefordert, treu zu sein bis in den Tod. Nicht nur bis an den Tod, bis in den Tod. In Treue gehen wir hinein. Weshalb? Weil er, der das Leben ist, heruntergekommen und in allem treu war. Was lesen wir da im Hebräerbrief? Mose war als Knecht treu im Hause Gottes und Christus ist als Sohn Gottes treu in seinem eigenen Hause und sein Haus sind wir. Seine Treue wird offenbar unter seinem Volke. Wisst ihr, die Ungläubigen sprechen so gern von der Ungerechtigkeit Gottes. Und wenn man sie dann fragt, ob sie überhaupt an Gott glauben, dann sagen sie nein. Aber vorher haben sie gesagt, dass Gott ungerecht ist, wenn er diese Katastrophe und da ein Erdbeben und dort Hungersnöte, hier Herzeleid und so weiter zulässt, dann sagen sie, er ist ungerecht. Und anschließend sagen sie, dass sie gar nicht an ihn glauben. Für uns, die wir an Gott von ganzem Herzen glauben, ist er gerecht in all seinem Tun. Wir mögen es nicht begreifen und vielleicht sagen, warum muss das jetzt so sein? Warum könnte es nicht anders sein? Mach du dir keine Sorgen. Er weiß den Weg, er weiß die Zeit. Er ist Rat, Kraft, ewig Vater, Friedefürst. Er hat uns bei der Hand genommen und führt uns. Es bleibt viel mehr dabei. Gott ist wahrhaftig, obgleich jeder Mensch ein Lügner ist. Wie es in der Schrift heißt, du sollst in deinen Worten als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Ein Mensch, der die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus erlebt hat, ist von Gott aus gerecht gesprochen worden. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, aber es ist in einer Predigt, die jetzt in der jüngsten Vergangenheit übersetzt wurde, da sagt Bruder Brennan von jemandem, der zu ihm kam und folgende Worte aussprach. Ich wünschte, ich wäre so unschuldig wie dieses Kind, das gerade eingesegnet worden ist. Und Bruder Brennan schaut ihn an und sagt, Bruder, du hast das nicht begriffen. Du bist doch unschuldiger als das Baby, das eben gerade dem Herrn geweiht wurde. Und der Mann ist natürlich ganz fassungslos. Dem hat's die Sprache tatsächlich genommen. Und er sagt, ja, wie meinst du das? Ich habe doch in meinem Leben so viel dies und jenes getan. Er sagte, Bruder, hör doch mal her. Dieses Baby ist in Sünden geboren und bedarf auch der Gnade Gottes. Und dir ist die Gnade Gottes schon zuteil geworden. Du bist im Blute des Lammes gewaschen. Das müssen wir begreifen. Die Erlösung ist doch nicht eine Sache, die noch vor uns liegt. Sie ist am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich aus Gnaden geschehen. Jetzt dieser Satz hier, denn du sollst in deinen Worten als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben. Wir wissen, dass Jakob mit Gott gerungen hat und dass er Sieger wurde. Er war ein Held, ein Streiter, ein Fürst Gottes. Wir sollen als Sieger hervorgehen durch Jesus Christus, unseren Herrn, der am Kreuz auf Golgatha herrlich gesiegt hat. Und wenn wir zu der Schar gehören, die er erlöst hat, dann werden wir als Sieger hervorgehen. Wir werden am kristallenen Meer stehen. Wir werden das neue Lied singen. Wir werden unserem Gott den Preis und die Ehre darbringen. Du und ich, wir könnten niemals als Sieger hervorgehen. Das habe ich und das haben wir alle mit Sicherheit schon längst erkannt. Vor kurzem sagte irgendwo eine Schwester, Bruder Frank, ich wusste gar nicht, dass ich zu solchen Dingen fähig bin. Ein Mensch ist und bleibt ein Mensch. Aber Gott ist und bleibt Gott. Und so können wir uns felsenfest auf ihn und auf sein Wort verlassen. Du sollst in deinen Worten als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Manchmal will uns der Feind alles streitig machen. Und er sagt dir, wenn du ein Gotteskind wärst, wenn du wirklich Glauben hättest, und er kommt zu jedem auf eine ganz andere Art und beginnt langsam, aber sicher, irgendwelche Zweifel in uns hineinzusehen. Und dann sehen wir plötzlich den Sieger von Golgatha nicht mehr und sind sicher, dass die Niederlage kommen muss. Wenn wir aber auf Jesus, den Sieger von Golgatha, schauen, dann erkennen wir, dass sein Sieg unser Sieg aus Gnaden geworden ist. Wir sind zu Siegern gemacht worden, aber wir sollen Sieger bleiben. Wir sollen festhalten an dem Sieg, der uns aus Gnaden auf Golgatha geschenkt wurde. Dazu möchte ich aus dem 8. Kapitel, Vers 37 lesen. Römer, Kapitel 8, Vers 37. Hier hatte ja Paulus vieles aufgezählt, durch das er gegangen war, und endet dann mit den Worten: um deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Doch oder nein, in dem allem siegen wir weitaus durch den, der uns geliebt hat. Hier gibt Paulus die Quelle, den Ursprung des Sieges, der dir und mir zuteil geworden ist. In diesem allem siegen wir weitaus. Eine andere Übersetzung sagt, sind wir allem weit überlegen. Und Gott erhebt uns aus dem Staube. Aber jetzt, durch den, der uns herausgeliebt hat. Das ist doch das A und das O. Nicht, dass wir uns eigenes Können zugute halten, sondern sagen: Herr, durch dich ist meine Rettung geschehen, meine Befreiung, meine Erlösung, mein Sieg, alles, was ich habe. Herr, es kommt von dir, Dank sei dir dafür. Und je dankbarer wir werden, umso mehr wird Gott sich verherrlichen und sein Wort bestätigen können. Nein, in dem allem siegen wir weitaus durch den, der uns geliebt hat. Er hat dich und mich herausgeliebt. Und du magst sagen: ja, all meine Niederlagen, dasselbe kann ich auch sagen. Und das Gleiche hätten alle Männer Gottes und das ganze Volk Gottes auch bekennen können. Aber heute geht es nicht darum, dass du und ich, dass wir auf unsere Versagen schauen. Heute blicken wir auf den, der vom Teufel versucht wurde, wie keiner versucht wurde, und als Sieger hervorgegangen ist, um für dich und mich am Kreuz auf Golgatha zu verbluten, um dich und mich zum Sieger zu weihen. Halleluja! Wir sind erlöst und werden durch die Gnade unseres Gottes Sieger sein. Du wirst sagen: ja, wie und wann soll das geschehen. Wie? Das habe ich euch vorgelesen. Und durch wen? Nämlich durch den, der uns geliebt hat. Durch ihn wird es geschehen. Wann? Das weiß er am besten. Er wird sich die Zeit von uns nicht festsetzen lassen. Dann haben wir noch ein teures und heiliges Wort hier in Römer Kapitel 4, Vers 11. Römer Kapitel 4, Vers 11. Und das äußere Zeichen der Beschneidung empfing er dann als Siegel für die Glaubensgerechtigkeit, die er im Zustande der Unbeschnittenheit besessen hatte. Von Abraham ist hier die Rede, dem die Glaubensgerechtigkeit angerechnet wurde, und er bekam als Siegel das Zeichen der äußeren Beschneidung. Heute geht es um das Siegel Gottes, dass die innere Beschneidung am Herzen stattgefunden hat. Und das Siegel Gottes ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird nicht durch ein paar Dinge, die nach außen zur Schau getragen werden, dargestellt, sondern im tiefsten Inneren unseres Herzens wird das Wesen Jesu geformt und es wird offenbar in deinem und in meinem Leben. Hier bei Abraham war es eine äußere Beschneidung, ein äußeres Siegel der inneren Glaubensgerechtigkeit. Bei uns im Neuen Testament ist es eine innere Beschneidung und ein inneres Zeichen in unserem Herzen, dass Gott uns in Christus angenommen hat und uns sein Siegel aufgedrückt hat. Paulus hat es hier im Korintherbrief in folgende Worte gefasst. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 21. Der uns aber samt euch auf Christus festgegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott, er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Im Alten Testament war es ein Siegel, dass diese Glaubensgerechtigkeit von Gott angenommen wurde. Im Neuen Testament ist es sein Siegel, dass er dem vollendeten Werk auf Golgatha, das in dir zustande kommt, aufdrückt. Und deshalb führt ja der Weg durch Glauben an Jesus Christus zur Buße, zur Taufe, hin zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist, zur Versiegelung mit dem Geist. Paulus drückt es ja aus, er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt hat. Nicht nur ein Siegel, sondern sein Siegel. Brüder und Schwestern, begreifen wir es heute doch ein für allemal. Es ist seine Gnade, sein Wort, sein Blut, sein Leben, sein Geist. Es ist doch alles sein. Er hat es aber dir und mir geschenkt. Und dafür sind wir ihm dankbar. Jetzt sind wir all dieser Dinge teilhaftig geworden, der uns samt euch auf Christus fest gegründet und gesalbt hat. Wir müssen so fest auf Christus gegründet sein, dass uns die schlimmsten Stürme nicht umwerfen können. Viele meinen, dass sie einen festen Stand haben und plötzlich wehen sie hin und her oder fallen um. Mögen wir nach außen hin nichts darstellen und nichts bedeuten, möchte aber eine innere göttliche Qualität in deinem und in meinem Herzen gefunden werden. Etwas, das nicht mit menschlichen Maßstäben gemessen werden kann, das wirklich nur von Gott kommt, der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Das ist Gott, der uns auch sein Siegel aufgedrückt hat. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat uns fest gegründet. Er will salben mit seiner Salbung, erfüllen mit seiner Kraft, beleben durch seinen Geist. Er will sein Siegel auf dein und mein Herz drücken können, nachdem er das Wort wirksam werden ließ in deinem und in meinem Leben. Von der Wahrhaftigkeit Gottes lesen wir noch schnell in Offenbarung 15. Offenbarung 15, hier ist es der dritte Vers, den die erlöste Schar des Alten und des Neuen Bundes singt. Es steht hier, sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes mit den Worten: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Gott ist wahrhaftig, sein Wort und alles, was er tut, ist und bleibt wahrhaftig. Aber auch wir müssen mit dieser Wahrhaftigkeit Gottes durchdrungen werden. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und ich lese es euch aus der Heiligen Schrift vor, damit ihr wisst, dass wir in Christus hineinversetzt worden sind. 1. Johannes 5 von Vers 18. 1. Johannes 5 von Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an. Nun mögt ihr sagen, ja, wenn dieses stimmt und das Wenn, könnt ihr euch sparen. Es stimmt, weil es Gottes Wort so sagt. Ob du das so siehst oder noch nicht sehen kannst, das spielt gar keine Rolle. Hier steht geschrieben, dass er bewahrt wird und der Böse ihn nicht antastet. Ihr wisst ja, als Satan bei dem Herrn vorstellig wurde und ihm von Hiob sagte, da gab Gott, der Herr, dem Satan die Erlaubnis, dem Hiob Schläge zu versetzen. Aber seine Seele, sein Leben, das durfte er nicht antasten. Da haben wir's. Paulus sagt, dass ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlägt und dass er den Herrn schon dreimal darum gebeten hat, dass er die Sache von ihm nehmen soll. Und der Herr gibt ihm eine Antwort und sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Er gab ihm gar keine Erklärung und sagte, Paulus, weil dies oder weil jenes, er sagte nichts anderes als das, lass dir an meiner Gnade genügen. Ein Mann, den der Satan mit Fäusten geschlagen, dessen Seele durfte nicht angetastet werden. Ihr Lieben, auch wir dürfen das Gleiche glauben und sagen, auch wenn der Teufel auf uns stürzt wie ein brüllender Löwe und wenn wir Fäuste verspüren, eins ist gewiss, wer aus Gott geboren ist, der ist geistlich in Christus Jesus hineinversetzt worden. Und der Satan kann uns nicht antasten, weil wir in Jesus Christus, unserem Erlöser, sind. Er kann uns anklagen, das stimmt, aber der Herr weist ihn ab. Er beschützt, er beschirmt uns. Er ist unser Fürsprecher. Aber jetzt kommt etwas ganz Herrliches. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Ist das nicht ein herrliches Wissen? Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Und mit diesem Wissen hört es noch gar nicht auf. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Halleluja! Es ist eine göttliche Tatsache. Nehmt sie doch hin, so wie sie ist. Und lasst euch vom Feinde den Blick nicht nehmen und das in Frage stellen, was uns so teuer erworben wurde am Kreuz auf Golgatha. Hier ist noch ein zweites Wissen. Ich lese es vor aus Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ist das nicht ein herrliches Wort? Wo sagt in eurem Herzen wenigstens Amen, ja, so ist es. Auch wenn ihr es laut nicht zu sagen wagt. Manchmal haben wir ein wenig Sprachschwierigkeiten, wenn es dahin kommt, unserem Gott die Ehre und den Preis zu geben. Aber ab und zu sollte unser Herz übergehen und die Lippen nicht mehr schweigen, sondern dem Herrn einen Dank darbringen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen, dass der Sohn Gottes erschienen ist und uns Einsicht verliehen hat. Halleluja! Das wissen wir. Er ist nicht nur damals am Kreuz auf Golgatha gestorben und auferstanden und gen Himmel gefahren. Er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Er offenbart sich auf dieser Erde, obwohl er im Himmel ist. Und da braucht ihr nur Evangelium Johannes 3, Vers 13 zu lesen, damit es euch ein wenig verständlicher wird. Hier steht, nämlich geschrieben, Evangelium Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem einen, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, der im Himmel ist. Er wandelte mit beiden Füßen auf Erden, und es kommt über seine Lippen, der Menschensohn, der im Himmel ist. Er erfüllt das ganze Weltall. Er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und wenn wir jetzt im Himmel sein könnten, würden wir ihn dort sehen. Und weil wir auf Erden sind, sehen und hören wir ihn hier auf Erden. Und ich komme jetzt zu dem abschließenden Text, den ich noch vorlesen möchte. Aber hier vergessen wir dieses selige Wissen nicht. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Hast du ihn erkannt? Halleluja! Es kann nicht anders sein. Er hat sich uns geoffenbart. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Ja, wenn du in ihm bist, dann hat er sich dir zu erkennen gegeben. Dann hast du ihn erkannt und bist von ihm erkannt worden. Also merkt ihr, wie er schrittweise immer gewaltiger wird? Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen sind. Wir wissen, dass wir in dem Wahrhaftigen sind, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Viele Menschen wissen viel, aber wenn sie dieses Wissen nicht haben, dann fehlt ihnen alles. Und wenn ich gar nichts anderes mehr wüsste, als das, was wir jetzt hier gelesen haben. Oh, Seligkeit in meinem Gott! Dann habe ich genug gewusst, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um mich zu erlösen und dass ich in ihm, dem Wahrhaftigen, sein darf. Und dass der Arge, der Böse, uns nicht antasten kann. Er mag uns mit Fäusten schlagen. Und ich habe noch keinen getroffen, dem der Satan zum Munde geredet hätte oder mit dem er behutsam umgegangen wäre. Jesus Christus ist gekommen, um uns Leben und volles Genüge zu geben. Satan dagegen ist gekommen, zu stehlen, zu morden, umzubringen. Das sind die Eigenschaften Satans. Früher habe ich den Text nie verstanden, der das sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, das ist ein Totschläger. Das habe ich nie begreifen können. Heute kann ich es mehr als begreifen. Man muss die Praxis durchgemacht haben, dann weiß man, wie die Sache schmeckt und wie es eigentlich ist. Hier, und das ist das letzte Wort aus der Heiligen Schrift, so Gott will, in diesem Gottesdienst aus Offenbarung 22. Und ich wünschte, ich hätte für diese Bibelstelle noch eine ganze Versammlung vor mir. Hier, Offenbarung 22 von Vers 6. Da sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen muss. Bleiben wir hier bei diesem Text ein wenig stehen. Wir haben im Römer 3 gelesen, dass Gott wahrhaftig ist, obwohl jeder Mensch ein Lügner ist. Gott bleibt wahrhaftig und Gott bleibt treu. Dann haben wir gelesen, dass Jesus Christus erschienen ist, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und dann wird uns gesagt, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Hier werden wir sehen, worum es jetzt geht. Da sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Weshalb? Weil sie der Mund des Herrn ausgesprochen hat. Aus dem Wahrhaftigen kann nur Wahrhaftiges hervorgehen. Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Halleluja! Wenn wir schon sonst nichts auf Erden haben, wo wir uns erfreuen können, so doch an Gott und seinem Worte gemäß dem, was die Schrift sagt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Hier geht es nicht nur um einen Engel, nicht nur um einen oder um eine Gemeinde oder einen Knecht, sondern er hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Wir wissen ja aus dem Wort des Amos, dass Gott, der Herr, nichts tut. Er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und Geliebte, wie wir es im Anfang dieser Stunde gesagt haben, überall wird das Evangelium verkündigt. Die einen lassen die Taufe aus, die anderen die Geistesaufnahme, die dritte die Krankenheilung, und jeder lässt irgendwo hier und da manches oder vieles aus. Aber Gott kann nichts auslassen. Und wenn wir in die Kreise des sogenannten vollen Evangeliums schauen, und das nicht aus Kritik, die kann ich an mir genug üben, denn ich habe viel Grund dazu. Aber eins darf ich sagen, wir leben doch jetzt in einem prophetischen Zeitalter. Wir brauchen eine göttliche Orientierung. Und diese göttliche Orientierung ist uns nur durch den prophetischen Dienst geschenkt worden. Und es mag noch manche geben, die bei sich selber denken, naja, wenn es keinen Bruder Brenim gegeben hätte, dann wären wir auch selig geworden. Ich möchte mich mit diesem Thema nicht weiter befassen. Dann könnte man nämlich weitergehen und sagen, wenn es keinen Johannes auf der Insel Patmos gegeben hätte, dann wäre ich auch selig geworden. Und wenn es keinen Propheten Elia gegeben hätte, dann wäre ich auch. Und zum Schluss hätten wir sie alle ausgeklammert und würden dann noch selig werden wollen. Menschen sollten sich schämen, wenn sie die Entscheidung Gottes nicht respektieren können und sich über die Dinge, die Gott getan hat, hinwegsetzen. Wir haben es bei Boten Gottes doch nicht mit einem Menschen zu tun, sondern mit dem lebendigen Gott, der jemanden sandte, weil es notwendig war, um uns zurechtzubringen und uns zu helfen. Natürlich, wenn man auf allen Hochzeiten zur gleichen Zeit tanzen möchte, dann ist eine solche Verkündigung nicht gerade angenehm. Aber es muss doch einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden, was Gott verheißen, das muss er doch einlösen. Und wenn er sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wer bist du, dass du dann sagen kannst, ach, einen Propheten haben wir nicht nötig gehabt. Was haben wir dann nötig? Dann haben wir Augensalbe nötig, um zu erkennen, dass es nötig war, stimmt's oder nicht? Und ich sage euch, es war nicht nur nötig, es war sehr, sehr nötig. Sonst hätte Gott es weder verheißen, noch hätte er es zur Erfüllung gebracht. Das Schöne hier ist, das sagte er zu mir. Der Herr spricht nicht zu anderen, er spricht zu mir, er spricht zu dir. Hast du ihn gehört? Hast du ihn verstanden? Hier heißt es dann in Vers 7, und wisse wohl, ich komme bald, selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Und ihr merkt, was anschließend dann geschrieben steht in Vers 10, dass die Worte nicht mehr unter Siegel gelegt werden sollen. Warum nicht? Weil die Siegel gebrochen und die Geheimnisse Gottes kundgetan wurden und der Herr zu den Seinen gesprochen hat. In Vers 9, vielleicht Vers 8 zuerst. Und ich, Johannes, bin es, der dies gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten, sowie von denen, welche die Worte dieses Buches festhalten. Bete Gott an. Wir sind heute hier, um Gott anzubeten, um ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und ich glaube, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wie Johannes damals sagte, und ich, Johannes, bin es, der dies alles gehört und gesehen hat. Ich, Ewald Frank, du, wer immer du sein magst, ich bin es, du bist es, die wir dieses alles gehört und gesehen haben. Es genügt dir nichts, wenn Johannes es sah, du musst es sehen. Es genügt nicht, wenn andere es gehört haben, du musst es hören. Es genügt nicht, wenn andere es erlebt und empfangen haben. Du musst es erleben, du musst es empfangen. Und ich, Johannes, bin es, der dies alles gesehen und gehört hat. Das hat Johannes nicht mit geschwollener Brust gesagt. In tiefster Demut, das erkennen wir daraus, weil er sich niederwarf, um anzubeten, um zu huldigen. Er sagte es aus innerer Ergriffenheit. Im tiefsten Inneren war er bewegt, dass gerade er die Gnade hatte. Von allen anderen Aposteln war er es, der dieses alles gesehen und gehört hatte. Brüder und Schwestern, aus der fast 2000 Jahrspanne sind wir es in dieser letzten Generation, die das alles sehen und hören dürfen aus Gnaden. Und vorhin, als der Chorus gesungen wurde, du bist würdig, du bist würdig, da konnte ich mir nicht helfen. Es ist in meinem Herzen, dass man manchen Chorus sitzend singen mag. Aber ihr wisst ja, in welchem Zusammenhang diese Worte in Offenbarung 5 ausgesprochen wurden, nämlich als das Lamm das Buch nahm, um die Siegel zu lösen. Es waren doch die 24 Ältesten und dann die 4 Lebewesen und alle himmlischen Heerscharen, die sich niedergeworfen haben und Gott die Anbetung darbrachten mit den Worten, du bist würdig hinzunehmen Preis und Ruhm und Ehre, denn du hast dich schlachten lassen und hast uns für Gott erkauft aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Denkt daran, ihr Lieben, wenn wir den Chorus singen, der in direkter Verbindung mit der Öffnung der 7 Siegel steht, lasst uns in Andacht, in Ehrfurcht, in tiefer Anbetung unserem Gott den schuldigen Dank darbringen. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du und ich diese Dinge gehört haben, dass wir sie sehen können. Es ist Gnade Gottes und deshalb stimmt auch das Wort, das wir gelesen haben. Den Seinen geht er auf wie ein Licht in der Finsternis, als gnädig, barmherzig und gerecht. Er ist dir und mir aufgegangen. Und wenn wir zum Schluss noch einmal betonen und unsere Dankbarkeit ausdrücken, dass der Herr seinen Knecht, unseren geliebten Bruder Branham, gesandt hat, dann nicht, um einen Menschen vorzustellen, nicht um ihn in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die göttliche Ordnung anzuerkennen und Gott dafür zu danken, dass wir auch würdig gemacht worden sind, vor das Angesicht des Herrn zu treten und all diese wunderbaren Dinge zu hören und zu sehen, die Gott seinem Knecht Johannes damals und seinem Knecht Bruder Branham in dieser Zeit geoffenbart hat. Wir dürfen es sehen, wir dürfen es hören. Selig sind unsere Augen, wenn sie sehen, unsere Ohren, wenn sie hören, unsere Herzen, wenn sie aufnehmen und glauben können, wie die Schrift es gesagt hat. Möge ein besonderer Segen Gottes auf uns allen aus Gnaden ruhen. Vergesst es nicht, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Du bist in ihn hineinversetzt worden und hast sein ewiges Leben aus Gnaden empfangen. Dafür lohnt es sich, Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu danken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Du bist wahrhaftig, o Herr, dein Wort ist wahrhaftig und wir sind in dir, dem Wahrhaftigen, treuer Erlöser, für unseren Verstand unfassbar, o Herr. Und dennoch nehmen wir es im Glauben auf und an. Halleluja, deinem Namen, o Herr. Deine Seite ist geöffnet worden auf Golgatha. Dein Blut ist geflossen zu unserer Erlösung und Vergebung. Wir sind Geist von deinem Geist. Und genauso alle Kranken. Herr, du bist unser Arzt. Du bist unser Erlöser von alters her. Herr der Scharen ist dein Name. Wir beten dich gemeinsam an, rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Möge Satan weichen und jeden Einzelnen verlassen, denn hier sind Menschen versammelt, die Jesus Christus erkauft hat, die sein Eigentum sind. Herr, reinige uns durch die Kraft deines Blutes, wasche uns, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit und segne uns, dann sind wir gesegnet. Wir glauben, dass du gerettet und dass du geheilt hast und geben dir die Ehre in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.